glaube, das Thema der heutigen Folge könnte auch was für unsere unruhigen Geister sein. Was meinst du, Felix?
Ja, wenn wir denn überhaupt einen Therapieplatz bekommen.
Okay, let's go!
Din, 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 din. Also Julia, ich sag's gleich zum Anfang. Ich habe mir das Okay, Let's Go ein bisschen energischer vorgestellt heute. Ich habe dir das extra hingelegt im Text und ich habe da wirklich noch 9% mehr Energy erwartet. Aber gut, ab jetzt kann es ja nur noch bergauf gehen. Denn wir sind beide Ärzte, Geschwister und wir machen hier alle 2 Wochen auf Missstände in unserem Gesundheitssystem aufmerksam, die uns in der Medizin, unsere PatientInnen und auch dich täglich betreffen können.
Mein Name ist Julia Riebenschneider und mir gegenüber in dem improvisierten Podcast-Studio, so wie alle 2 Wochen, sitzt mir mein Bruder
Felix Riebenschneider, hallo.
Gegenüber. Wir fangen dann auch einmal direkt an mit unserem Feedback-Blog. Wir hatten die letzte Folge ja über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Lachgas berichtet und wofür eigentlich die Kartuschen verwendet werden, nämlich zum Sahneaufschlagen. Aber seitdem wir jetzt wirklich dieses Thema beleuchtet haben, mir begegnen überall diese Kartuschen. Wirklich, ich kann es nicht glauben. Ich bin so blind durch die Welt gegangen, die letzten Monate und Jahre, und jetzt sehe ich überall einfach diese Tropical Kartuschen auf der Straße rumliegen.
Tropical Whip. Ja. Naja, ist schön, dass wir diese Wissenslücke für dich schließen konnten, liebe
also,
Julia.
Ist so. Also da bin ich wirklich echt mit geschlossenen Augen durchs Leben gegangen. Mal wieder. In Frankfurt, muss man auch sagen. Ne? Ja. Also da liegt ja wirklich einiges auf der Straße rum. Ja, gehe ich einfach drüber.
Aber apropos Lücke, ich glaube, das passt auch ganz gut zu unserem Newsblog. Und zwar versucht Nina Wagen aktuell eine Lücke zu schließen, nämlich eine Lücke, wo man hätte was sparen können.
Und zwar hat mal wieder unser Bundestag getagt, nämlich am 6. März 2026 hat Nina Wagen versucht, eine Gesetzesänderung durchzubringen und hat es letztendlich auch geschafft. Und es ging mal wieder, wie soll es anders sein, um die Krankenhausreform und das entsprechende Anpassungsgesetz. Da hat Nina Wagen nämlich über die bis jetzt erfolgten Entwicklungen berichtet und dass eben auch ein paar Missstände und Mängel aufgefallen seien, die es doch jetzt nochmal zu verbessern ginge, damit es eben weiterhin eine strukturierte und planungssichere Reform der Krankenhauslandschaft geben kann. Und da waren nämlich die Kernelemente wie folgt. Zum einen, dass der Bund den Ländern in den kommenden 10 Jahren bis zu 29 Milliarden Euro zur Unterstützung dieses Prozesses zur Verfügung stellt. Und dabei sollen eben nur die Krankenhäuser berücksichtigt werden, die nachweislich versuchen, sich den entsprechenden Gesetzesvorschlägen anzupassen. Dann, wir hatten auch schon gelegentlich darüber berichtet, ist aufgefallen, dass die Fallzahlvorgaben unter Umständen nicht zu erfüllen sind und dadurch dann auch wieder negative Folgen für die Krankenhauslandschaft resultieren können. Da ging es zum Beispiel genannt, um die onkochirurgischen Eingriffe, wo Krankenhäuser erschwert nachweisen könnten, dass sie eben die entsprechenden geforderten Zahlen vorweisen, und um eben diese vollständigen Vorhaltepauschalen erhalten zu können, sollen die dann individuell auch abgewogen werden, damit man da halt nicht in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Das ist dann dem gemeinsamen Bundesausschuss vorbehalten. Außerdem bis zum 31.12.2026 gelten noch Übergangsphasen für jene Krankenhäuser, die nachweislich eine Anpassung an die Qualitätskriterien anstreben. Und das bezieht sich unter anderem auch auf bauliche Veränderungen, die, Zitat, sich eben nicht immer zügig umsetzen lassen. Und abschließend ging es auch nochmal um den Grundsatz, dass Krankenhäuser nicht weiter als 2 Kilometer voneinander entfernt sein dürfen, um als ein Standort gewertet werden zu können. Auch hier soll es dann eben individuelle Ausnahmen geben seitens der Länder, die dann darüber entscheiden können, wenn sie die Situation vor Ort doch etwas genauer kennen.
Hierzu habe ich auch einen Podcast gehört, und zwar gestern den vom DLF, also vom Deutschlandfunk. Der Tag kann ich immer empfehlen. Und zwar wurde hier nochmal beleuchtet, was das jetzt eigentlich für die Kosteneinsparung bedeutet. Weil das war ja mal ursprünglich die Idee auch von Karl Lauterbach, unserem ehemaligen Bundesgesundheitsminister, der ja das ja auch machen wollte, um einfach Kosten zu sparen im Gesundheitssystem. Und zwar hatte hier das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung ursprünglich mal beziffert, dass man durch die ursprüngliche Reform von Karl Lauterbach hätte 9 Milliarden Euro pro Jahr sparen können. Und jetzt durch diese Änderung der Änderung sozusagen von Nina Wagen warnt auch der Bundesrechnungshof ganz offiziell, dass die Mehrkosten, die durch die Reform der Reform entstehen können, weitere Milliarden Löcher sogar in die Krankenkassen gerissen werden. Also es wird nicht billiger, sondern die Reform wird jetzt mittlerweile teurer. Und das kann ja wohl wieder mal Macht gar keinen Sinn.
Schade Schokolade.
So, Julia, in unserer heutigen Folge wollen wir uns nochmal an unsere Folge 51 und zwar den Koalitionsvertrag erinnern.
Das ist richtig. Ich glaube, die Folge haben wir sogar schon seit unserer Wahlkampffolge. Das war Folge 44, wer hat den besten Plan für unser Gesundheitssystem auf dem Zettel.
Und ich finde es sich auf jeden Fall nochmal lohnt, in den Koalitionsvertrag zu schauen, um die Probleme zum Thema Psychotherapie, worum es halt in der heutigen Folge gehen soll, zu umreißen. Und vielleicht auch mal die Regierungsvertreter daran zu erinnern, dass da noch gar nicht so viel passiert ist.
Und ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt an mit ein paar Grundlagen zum Thema Psychotherapie und den aktuellen Zahlen von Bedarf und Angebot. Und dann freuen wir uns auf ein spannendes Interview mit einer Psychotherapeutin.
Im Koalitionsvertrag steht auf jeden Fall unter dem Punkt Psychotherapie. Durch niedrigschwellige Online-Beratung in der Psychotherapie und die digitale Gesundheitsanwendung stärken wir Prävention sowie Versorgung in der Fläche und in den Akutsituationen. Wir passen Vergütungsstrukturen an, um eine bedarfsgerechte Versorgung mit Blick zum Beispiel auf die Kurzzeittherapie zu ermöglichen. Wir führen eine Notversorgung durch Psychotherapeuten ein. Zur besseren psychosomatischen Grundversorgung durch Hausärzte schaffen wir deren Regresse ab und setzen psychosomatische Institutsambulanzen wohnortnah um. Die Bedarfsplanung passen wir im Hinblick auf Kinder und Jugendliche und auf die Verbesserung der Versorgung im ländlichen Raum an und stellen die Weiterbildungsfinanzierung in der Psychotherapie sicher. Ziel ist eine bessere Versorgung und die Stärkung der Resilienz unserer Kinder und Jugendlichen. Was hier zuallererst mal deutlich wird, finde ich, dass es multiple Probleme gibt, die die Politik zumindest schon mal identifiziert hat. Und zwar folgende nochmal einfach formuliert. Es scheint erstens Versorgungsengpässe bei der Psychotherapie zu geben, weshalb stärker auf Online-Beratung und digitale Gesundheitsanwendung gesetzt werden soll. Zweitens, es scheint Vergütungsprobleme zu geben, sowohl in der Grund- als auch in der Akutversorgung. Drittens, gerade die Kinder und Jugendlichen, die bekanntermaßen ja unsere vulnerabelste Gruppe sind, scheinen stark von mangelnden Therapieplätzen betroffen zu sein. Und viertens, es gibt Probleme in der Weiterbildungsfinanzierung der Psychotherapeutinnen.
Die Reform bezieht sich vor allem auf die Ausbildung zum Psychotherapeut oder Psychotherapeutin. Es war sehr, sehr lange einfach ein langes Studium, wie im Medizinstudium auch, mit einer ähnlichen Weiterbildung dann eben zum Therapeuten, die mehrere Jahre gedauert hat oder auch noch dauert bei den Menschen, die es in dem alten Modell durchführen. 2020 gab es dann aber, wie gesagt, die Gesetzesänderung des Psychotherapeuten-Ausbildungsreformgesetzes, kurz PsychTHG, Ausref genannt. Und hierbei wurde dann die Aus- und Weiterbildung in Deutschland grundlegend verändert. Es hatte zur Folge, dass dann eben die Psychotherapie zu einem eigenständigen universitären Studienfach wurde, mit einem Bachelor, der 3 Jahre dauert und einem Master, wie gewohnt, 2 Jahre. Und der nannte sich dann Master in Clinical Psychology and Psychotherapy. Am Ende steht dann eine staatliche psychotherapeutische Prüfung und danach bekommt man auch direkt die Approbation als Psychotherapeutin aus dem Studium. Ne? Weil vorher Studium, lange Ausbildung, dann erst Approbation. Vor der Reform gab es getrennte Berufsbezeichnungen und da sprach man dann auch zum einen für Erwachsene, für die von den psychologischen PsychotherapeutInnen oder eben noch für die jüngeren Menschen unter uns, Kinder und Jugendlichen, PsychotherapeutInnen. Nach der Reform ist die offizielle Berufsbezeichnung jetzt nur noch PsychotherapeutIn für alle, die das neue Studium eben abgeschlossen haben. Auch nach der neuen Ausbildung ist eine weiterführende Weiterbildung erforderlich, wenn man in der gesetzlichen Krankenversorgung arbeiten will. Da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Und ein zentraler Teil der Reform war es auch, die Ausbildungsbedingungen zu verbessern, insbesondere die zum Teil prekäre Finanzierung. Gehen wir auch gleich nochmal drauf ein.
Klingt ja alles in allem erstmal ganz vernünftig, zumindest als ich mir das erste Mal durchgelesen habe. Vereinheitlichung, schnellere Möglichkeit zum Praktizieren, bessere Vergütung in der Ausbildung. Aber wie viele Therapeuten gibt es denn überhaupt in Deutschland? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar sind aktuell ca. 48.000 bis 50.000 approbierte PsychotherapeutInnen in Deutschland tätig. Da sind die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten mitgezählt. Von diesen insgesamt 48.000 bis 50.000 verfügen etwa 32.500 über eine Kassenzulassung, also eine Zulassung, um in der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen zu können. Das sind ungefähr 65-70%. Hier mal eine kurze Zwischenfrage an dich, Julia. Wie viel ist es bei den ambulant tätigen ÄrztInnen? Wie viel Prozent sind da in der Kassenmedizin tätig?
Boah. 60, 70?
85-90%.
Ah, okay.
Also deutlich mehr im Vergleich einfach mal. Die Entwicklung sieht so aus, dass zwischen 2015 und 2019 die Zahl stark angewachsen ist an Therapeuten um ca. 19%, also ungefähr 2000 mehr TherapeutInnen pro Jahr. Auch die Zahl der Kassensitze ist gestiegen, aber eben nicht so deutlich wie die Zahl der TherapeutInnen, und zwar von 2012 auf 2022 von 21.700 auf 24.900, also ungefähr 3.200 mehr in 10 Jahren. Die Folge davon: wir haben ein zunehmendes Missverhältnis an Therapeuten und den zur Verfügung stehenden Kassenzulassungen. Was ich auch noch ganz interessant fand, laut dem GKV-Spitzenverband sind die 40.000 Psychotherapeuten, die ungefähr ambulant tätig sind, kassenmäßig nach den Hausärzten die zweitgrößte Fachgruppe in der ambulanten Versorgung.
Krass, hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Jetzt frage ich mich aber noch natürlich an dieser Stelle, wie es bei der Entwicklung psychischer Erkrankungen aussieht, Julia.
Da kann man schon mal sagen, Spoiler, auch hier nehmen die Zahlen drastisch zu. Laut offiziellen Umfragen des Robert-Koch-Instituts gibt nur ungefähr jeder 20. junge Erwachsene an, dass er über ein hohes psychisches Wohlbefinden verfügt. Älteren geht es entsprechend, also geht es häufig etwas besser, aber die Tendenz ist laut RKI besorgniserregend. Fast jeder dritte Erwachsene in Deutschland setzt sein psychisches Wohlbefinden nach neuen Daten im vergangenen Jahr als eher gering ein, und nur etwa jeder 10. Befragte gab ein hohes psychisches Wohlbefinden an. Generell kann man sagen, dass wenn man eben über sich selbst sagen kann, dass man ein hohes Maß an psychischer Gesundheit hat, sich insgesamt besser körperlich auch gesund fühlt, aber auch von einer besseren Lebensqualität berichtet. Und erst kürzlich war in Deutschland bei einer Analyse zum Wohlbefinden unser Land auch nur auf dem Platz 17 der insgesamt 22 betrachteten Länder gelandet. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie viele Menschen erkranken denn tatsächlich an psychischen Erkrankungen pro Jahr? In Deutschland sind es mehr als jeder vierte Erwachsene, also ungefähr 25%, die jährlich das Kriterium einer psychischen Erkrankung erfüllen. Das entspricht ungefähr aktuell 18 Millionen Menschen. Hierunter fallen Erkrankungen wie zum Beispiel Angststörungen, Depressionen, Sucht und somatoforme Störungen, die eben am häufigsten dazu gezählt werden. Insgesamt gucken wir uns auch mal an, wie häufig Menschen in ihrem Leben tatsächlich mal an einer psychischen Erkrankung erkranken. Da gibt es aktuelle Zahlen aus den Jahren 2012 und 2023. Und da sieht man auf jeden Fall auch eine steigende Tendenz. 2012 waren es noch etwa 35% und 2023 dann schon 5% mehr, also 40%. Man kann also sagen, im Schnitt ist es ungefähr fast jeder Zweite.
Ist genau. Krank. Also es sind sau viele.
Super viele. Also man merkt das auch, also in der Hausarztpraxis, wo ich jetzt da bin, es sind wirklich enorm viele, ne? Aber auf das Mismatch gehen wir ja gleich auch nochmal ein. Wir gucken uns nochmal eine spezielle Erkrankung an. Die häufigste ist mitunter Depression. Und da hat man auch einen Anstieg gesehen von ungefähr 14,4% auf dann eben knapp 10 Jahre später 16,7%. Das ist jetzt für Erwachsene. Wir gucken nochmal auf die Kinder und Jugendlichen. Da sieht es auch dramatisch aus, muss man ganz ehrlich sagen. Psychische Erkrankungen waren 2021 die häufigste Ursache für Krankenhausbehandlungen bei den 10- bis 17-Jährigen. Das sind ungefähr 19% aller Fälle.
Crazy.
Hätte ich auch niemals gedacht. Und weitere Studien und Berichte zeigen starke Zunahmen von Angststörungen, Depressionen, aber auch Essstörungen bei Jugendlichen im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie. Und da werden ungefähr knapp Anstiege von bis zu 40% und mehr innerhalb weniger Jahre verzeichnet. Und die psychische Belastung ist natürlich insbesondere leider Gottes bei den Mädchen etwas höher als bei den Jungs, aber bei beiden Geschlechtern wachsend. Das heißt unterm Strich, wir müssen am besten noch mehr Therapeuten ausbilden, um dem entgegenzuwirken. Oder was meinst du?
Ja, finde ich eine gute Idee, aber da gibt es leider ein kleines Problem. Und zwar immer noch die Finanzierung und der Ablauf der Ausbildung. Und zwar gibt es hier nicht nur ein kleines, sondern ich würde mal sagen, ein großes Finanzierungsproblem. Ganz allgemein und ursprünglich war es ja so, dass man diese Weiterbildung ja praktisch gar nicht bezuschusst bekommen hat. Nach dem neuen Gesetz, das ja 2020 in Kraft getreten ist und was du ja vorgelesen hast, sollte das ganze Jahr dann deutlich billiger werden. Über was für Kosten spricht man da und wie lange dauert diese Ausbildung? Traditionell dauert diese Ausbildung mehrere Jahre, und zwar in der Regel 3 bis 5 Jahre, die man abhängig von Teil- oder Vollzeit dann halt absolviert und teilweise parallel zur Praxisarbeit unter Supervision auch noch eine Selbsterfahrung macht, also eine eigene Therapie, die man auch noch selber bezahlen muss. Und hier liegen dann die Kosten je nach Institut und Umfang von dem, was man halt macht, zwischen 8.000 und 30.000 Euro. Und in der Vergangenheit sind auch Kosten berichtet worden bis zu 50.000 Euro nach dem alten System. Ein zentraler Punkt der Reformdebatte ist, dass viele Ausbildungsphasen früher und heute auch immer noch unbezahlt und schlecht bezahlt sind. Hier erhält man zumindest in manchen Settings ein bisschen Vergütung für die Behandlungsstunden und in vielen Institutsambulanzen dürfen die Psychotherapeuten in Ausbildung auch nach einer gewissen Zeit ihre Sitzungen ja selbst übernehmen und damit Einnahmen auch erwirtschaften, die über die gesetzliche Krankenversicherung abgerechnet werden können. Die GKV-Vergütung für die Tätigkeiten in der Ausbildung darüber hinaus soll eigentlich auch noch unterstützt werden, aber hier haben wir dann ein weiteres Problem und zwar die Krankenkassen.
Finden das eben nicht so gut und haben dazu auch ein eigenes Positionspapier vorgetragen unter der Schirmherrschaft des GKV-Spitzenverbandes. Und die haben eben gesagt, dass sie die Psychotherapeutin-Ausbildung eben nicht unterstützen möchten und damit auch eben nicht den Forderungen von dem Psychotherapeuten-Ausbildungsreformgesetz von 2020 nachkommen wollen. Und die Überlegung war eigentlich gewesen, dass man die Ausbildungsbedingungen ja auf der einen Seite natürlich verbessert, aber halt auch finanziell unterstützt. Da war mal eine Summe von ungefähr circa 1.000 Euro brutto monatlich angedacht, wenn man eben in Vollzeit in einer Einrichtung tätig ist. Aber dafür sieht sich der GKV-Spitzenverband oder die gesetzlichen Krankenkassen per se nicht zuständig.
Ja, das ist ein riesiges Problem, weil deswegen kann jetzt diese Finanzierung auch nicht flächendeckend starten, obwohl approbierte Absolventinnen und Absolventen ja jetzt nach dem Masterstudiengang für die Clinical Psychology ja eigentlich in die Niederlassung gehen wollen und darauf warten. Hier ist ein Problem, dass eine über die Therapieleistung hinausgehende Finanzierung der Weiterbildung halt, Zitat, keine Aufgabe der GKV sei, insbesondere da es anders als bei der Förderung der Weiterbildung gemäß des Gesetzes keiner weiteren Anreize zur Sicherstellung der Versorgung bedarf. So heißt es halt auch noch weiter in diesem Positionspapier. Außerdem angesichts des Anstiegs der Ausgaben für die Psychotherapie allgemein um mehr als 80% von ca. 2,5 Milliarden in 2014 auf 4,6 Milliarden in 2023 sei es laut der GKV notwendig, den Zugang zur Psychotherapie generell besser zu steuern, insbesondere für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Zudem soll nach Vorstellung der GKV die Zahl der zugelassenen Psychotherapeuten begrenzt werden, also genau eine gegensätzliche Entwicklung. Hier gab es auch nochmal 25 ein nachsteuerndes Gesetz, nämlich das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, was nochmal die flächendeckende Versorgung insbesondere für Kinder und Jugendliche verbessern sollte und auch nochmal die Bezahlung in der Weiterbildung. Aber hier gibt es bis jetzt noch keinen Effekt und keine Verbesserung, die jetzt 2026 in Sicht ist.
Kurzum kann man eigentlich sagen, dass der GKV-Spitzenverband eigentlich eher einen Trend hin zur Überversorgung sieht und sich weigert eben deswegen die Ausbildung zu finanzieren, vor allem der TherapeutInnen, die einen Kassensitz anstreben. Darüber hinaus gibt es noch eine richtig gute Haltung von der GKV, nämlich sagt die auch, dass die Honorare der schon bestehenden Psychotherapeuten abgesenkt werden sollen. Ne? Also um nochmal die Motivation auch weiterhin zu nehmen bei denen, die schon praktizieren. Das sind auch relativ aktuelle News, nämlich vom 3. Februar 2026. Und da heißt es, die Krankenkassen wollen die Honorare für alle psychotherapeutischen Leistungen pauschal um 10% abwerten. Nach Vorstellung des GKV-Spitzenverbands soll der Bewertungsausschuss, kurz BA, das Vorhaben in seiner Sitzung im März beschließen. Das ist noch aktuell ausstehend zum heutigen Tag der Aufnahme. Es soll noch für das laufende Jahr dann auch schon greifen. Und der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, betonte, er lehne die in Anführungszeichen Rasenmäher-Methode der GKV oder des GKV-Spitzenverbandes ganz klar ab. Diese Unart ist leider seitens des GKV-Spitzenverbands Methode geworden, einfach Pauschalkürzungen vornehmen zu wollen, bei Haus- und Fachärzten, genau wie nun auch bei den PsychotherapeutInnen. Und es gibt natürlich auch eine Stellungnahme der PsychotherapeutInnen, die sind alarmiert über den Kassenvorstoß. Was hier passiert, ist kein technischer Automatismus, sondern ein vorsätzlicher Sparbeschluss auf dem Rücken psychisch erkrankter Menschen. Das sagte Dieter Adler, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Psychotherapeuten-Netzwerkes. Wenn 10% der Einkünfte wegfallen, werden viele KollegInnen lieber Privatpatienten nehmen. Das hat auch die AMS-Redaktion so unterstrichen. Schließlich haben sich dem GKV-Spitzenverband zufolge die Honorare für psychotherapeutische Leistungen infolge der fortwährenden Prüfung der Angemessenheit seit dem Jahr 2013 im Vergleich zu den übrigen ärztlichen Fachgruppen deutlich überproportional erhöht. Sei wohl bei 52% im Vergleich zu den anderen bei 33% gewesen und die gesetzliche Sonderstellung der Vergütung soll daher entfallen. Außerdem drängt der GKV-Spitzenverband darauf, dass die einseitige Förderung der Behandlung mit kurzem Behandlungsbedarf beendet wird. Der Bewertungsausschuss wurde mit dem Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung verpflichtet, Zuschläge auf die ersten 10 Stunden einer Kurzzeittherapie einzuführen. Und seit dem 1. April 2020 können diese Gebührenordnungspositionen abgerechnet werden. Bereits ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Regelung sei ein deutscher Rückgang der abgerechneten Langzeittherapien bei gleichzeitig stark steigender Zahl an Kurzzeittherapien zu beobachten gewesen. Mittlerweile finanzieren die gesetzlichen Krankenkassen mit über 80 Millionen Euro jährlich diese Zuschläge zur Förderung der Kurzzeittherapien. Mit diesen Vorgaben erhöhen der Gesetzgeber lediglich die Zugangsbarrieren für PatientInnen mit schweren psychischen Erkrankungen, welche auf eine längere Therapiedauer angewiesen seien, so argumentieren die gesetzlichen Krankenkassen.
Woran ich da immer denken muss, als ich das durchgelesen habe, also dass weniger Kurzzeittherapie bezuschusst wird, da muss ich an die Arbeitsunfälle immer denken, die dann von der BG, also der Berufsgenossenschaft, abgelehnt werden. Weißt du, daran erinnert mich das, wenn jemand mit einem kurzen Arbeitsunfall, keine Ahnung, sich verhoben hat oder so, und kommt zu dir in die Praxis und sagt, ja hier, ich möchte, dass es als Arbeitsunfall aufgenommen wird, und du sagst dann, ja, das wird abgelehnt. Und da muss ich genau dran denken, dass das sozusagen, dass die gesetzliche Krankenversicherung dann sagt, ja, sie können sich gerne behandeln lassen, aber nicht zu unserer Last sozusagen. Ja. Also wenn sie nur Kurzhilfe brauchen, was ja viel besser ist,
wollte gerade sagen, das macht
bevor
halt
sie
einfach
langfristig Probleme bekommen, nee, das können sie gerade selber bezahlen.
Ja, und vor allem, ich finde es halt immer schwierig, weil, also ich jetzt in der Allgemeinmedizin muss ja immer diese Anträge ausfüllen für die Patienten. Die kommen ja mit einem Konsiliarbericht, heißt es, wo du ja immer auch reinschreiben musst, dass halt diese Therapie als indiziert betrachtet wird aus medizinischer Sicht oder halt auch organische Ursachen ausgeschlossen wurden. Und da denke ich, ich schreibe immer rein, ne, dass ich das halt sinnvoll finde, weil ich halt einfach denke, je früher man irgendwie einen negativen Verlauf abfängt, ne, desto eher kann man ja entstehenden Kosten dann vorbeugen, ne, durch lange Therapien, durch Medikamente, durch Arbeitsausfälle. Ja. Ne? Also macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, das ist wieder die gleiche Debatte, die wir immer führen, oder das, was wir immer sagen, ist einfach wieder so dumm. Man will jetzt wieder lieber warten, bis die Leute richtig krank sind.
Genau, ja. Als präventiv tätig zu sein.
Als präventiv die abzufangen mit 10 Stunden Gespräch und dann so sagen, ja, oder weniger ja noch. Ne? Mhm. Vielleicht 3-4 Stunden so, ja, danke, dass Sie mir zugehört haben, fertig.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, vielleicht ein positives Beispiel nur noch mal ganz kurz. Ich hatte ja selber in meinem Leben mal eine psychotherapeutische Stunde. Ne? Ja. Da war ich ja...
Wegen mir.
Wegen meinem Bruder, ja. Nein, aber da war ich so 13, 14, ne? Und da hatten wir ja damals schon das Problem, dass man sich natürlich immer viel zu viel vorgenommen hat und ich dann einfach nur todesgestresst war und gar nicht klar kam.
So wie heute.
Genau. Und ich hatte eine einzige Sitzung und ich muss sagen, die hat mir so viel gebracht, wo es einfach darum ging, so Worst-Case-Szenarien sich mal zu überlegen.
Ja.
Und guck mal, da gebe ich doch lieber, oder in dem Fall meine Mutter, ne, gibt dann doch lieber mal 150 Euro aus für so eine Stunde, wo hinten raus vielleicht die Tochter dann mal klarkommt, ne, als dass dann das Kind in den Brunnen fällt und dann ins Krankenhaus muss.
Und dann einen Podcast mit ihrem Bruder macht.
Ja, 70 Folgen und die geht's immer noch nicht gut. Ja, nein, aber ich fand den Effekt auf jeden Fall krass. Ja. Ne? Und ich denke mir halt auch, Alter, wir gehen doch auch alle zum Hausarzt mal oder zum Orthopäden oder so, wenn der Rücken zwackt. Und schon alleine die Konsultation tut ja auch einfach gut.
Klar.
Ne? Aber wir kommen jetzt ja dazu, was ja jetzt das allergrößte Problem eigentlich an der Geschichte noch ist.
Und zwar, dass man keinen Termin bekommt. Und zwar ist das auch da muss ich schon wieder lachen. Nach Angaben der Bundespsychotherapeutenkammer müssen psychisch kranke Menschen in Deutschland im Durchschnitt 5 Monate auf einen Therapieplatz warten. Also ich muss jetzt lachen, aber ich finde es natürlich nicht witzig. Also 5 Monate, das ist halt so krank lang einfach. Und das Beste daran ist, ländliche und strukturschwache Gebiete sind davon noch etwas stärker betroffen. So äußerte sich zumindest die Präsidentin des Bundespsychotherapeutenkongresses, Dr. Andrea Bennecke. Durch die Corona-Pandemie hätten sich insbesondere die Wartezeiten für psychisch belastete Kinder und Jugendliche dramatisch verschlechtert. Und auch die in dem GVSG, was wir kurz angeschnitten haben, vorgesehene eigene Bedarfsplanung hat bisher, oder sei zwar ein richtiger erster Schritt, aber hat bis jetzt auch noch nichts gebracht. Nochmal Zitat. Eine Umfrage unter unseren Mitgliedern hat gezeigt, dass die Patientenanfragen seit dem Corona-Jahr 2020 um ca. 40% gestiegen sind, berichtete der Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapievereinigung Gebhard Henschel. Ein Ausbau der Behandlungskapazitäten sei deshalb dringend nötig. Er forderte darüber hinaus im GVSG die Einrichtung von psychotherapeutischen Sprechstunden im Rahmen des Entlassmanagements von Kliniken zu verankern, was ich übrigens eine sehr gute Idee finde. Auch der Verzicht auf das Konsiliarverfahren nach einem stationären Aufenthalt sei sinnvoll. Finde ich auch eine super Idee. Bei der Steuerung müssen nach der Vorstellung der Krankenkassen die Terminservicestellen, also die 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung, noch stärker verpflichtet werden, innerhalb einer Woche einen Termin zur psychotherapeutischen Sprechstunde zu vermitteln, der innerhalb dann wieder von 4 Wochen stattfinden muss. Im Jahr 2023 hat die Vermittlungsquote im Bereich der Psychotherapie bei sage und schreibe 46% gelegen, also nicht mal 50%.
No way.
Und mehr als die Hälfte der Anfragen sei halt nicht fristgerecht oder gar nicht vermittelt worden. Der GKV-Spitzenverband fordert dann weiter, dass zukünftig eine angemessene Anzahl an Sprechstunden und die Hälfte der Behandlungsplätze von Psychotherapeuten an die Terminservicestelle gemeldet und ausschließlich durch die vergeben werden soll. Auch Krankenhäuser sollten die Dringlichkeit für eine Vermittlung durch die Terminservicestellen festlegen können und eine psychotherapeutische Anschlussbehandlung an einen stationären Aufenthalt einleiten können. Das macht auch beides, finde ich, gar keinen Sinn, wenn man auf der anderen Seite sagt, man hat ja schon zu viele Therapeuten, weil du sagst jetzt ja, ja, und wir wollen ja eigentlich, dass ihr noch mehr Plätze freihaltet für die Notfallpatienten, damit ihr die eigenen Patienten gar nicht mehr behandeln könnt und dann die Krankenhäuser auch nochmal was anmelden können bei euch, das, was ihr dann auch machen müsst.
Aber es wird nicht auf der EPA gespeichert, so viel sage ich nur schon mal vorab.
Perfekt. Außerdem hat der GKV-Spitzenverband dann auch noch eine deutliche Ausweitung der Gruppentherapien gefordert und sieht es als dringend erforderlich an, weil er sagt, die Gruppentherapie sei ja gleichwertig wirksam wie eine Einzeltherapie. In dem Zusammenhang besteht aber Nachbesserungsbedarf bei der Nachbesetzung von den Zulassungen überhaupt für diese Gruppentherapien. Hier sollten dann Bewerber Vorrang haben, die bereit seien, halt diese besonderen Versorgungsangebote wie eine Gruppentherapie zu erbringen.
Ich muss gerade sagen, zu diesem Thema Gruppen versus Einzeltherapien, das finde ich halt schon auch wirklich krass, weil ich mir einfach denke, da überwindet sich ja eine Person, um über ihre Probleme zu reden und das Problem anzugehen. Und dann kriegt die so gesagt, ja, dann gehen Sie doch mal hier in so eine Gruppe, da ist ein Psychotherapeut und 10 andere wildfremde Menschen, teilen Sie mal Ihre Probleme mit denen.
Ja, oder bei Kindern, Julia.
Ja, klar.
Callback, ja. 13-, 14-jährige Julia, ja, hättest du dich mit 10 anderen Kindern hingesetzt?
Auf gar keinen Fall.
Ja, auf keinen Fall, wärst du gar nicht hingegangen. Ja. Ja, und ich sowieso schon nicht.
Sowieso. Kurzum, ich denke, man merkt auf jeden Fall, dass im Bereich der Psychotherapie viel in Bewegung ist. Auf der einen Seite, vielleicht auch in die falsche Richtung. In den letzten Jahren ist politisch auf jeden Fall schon einiges passiert. Vielleicht wurden auch die richtigen Weichen gestellt. Aber mit dem Psychotherapeuten-Ausbildungsreformgesetz von 2020 wurde die Ausbildung grundlegend reformiert. Das ist schon mal gut. Hier bleibt abzusehen, inwieweit die Vereinheitlichung zu einer Besserung der Versorgung führen kann oder wird. Im Bereich der Finanzierung der Ausbildung, insbesondere für die Kassenpatienten, scheint es aber immer noch ein sehr, sehr großes Problem zu geben. Und auch hier ist trotz dem neuen Gesetz zuletzt durch das GVSG 2025 die Finanzierung nicht abschließend geklärt. Und am Ende scheint es, wie häufig in unseren letzten Folgen, die Jüngsten in unserer Gesellschaft sind einfach am härtesten betroffen. Was man auf jeden Fall aktuell machen kann, sollte man keinen Platz bekommen, kann man seinen Hausarzt oder seine Hausärztin vielleicht mal nach einer DiGA fragen. Ne? Nach Angaben des BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, sind digitale Gesundheitsanwendungen im Bereich Psyche mit über 25 Apps eine der größten Gruppen im Verzeichnis. Und da kann ich vielleicht auch aus eigener Erfahrung sagen, die meisten würden natürlich gerne einen persönlichen Kontakt bevorzugen, aber um vielleicht auch kurzfristig schon mal Besserung zu verschaffen oder schon mal einfach Abhilfe oder Hilfestellung leisten zu können, ist es doch eigentlich eine sehr, sehr gute Sache.
Wenn man halt weiß, was die Leute haben.
Klar, das stimmt natürlich auch, ne? Das, ja, auf jeden Fall. Ne? Also es, wie bei vielen Dingen sollte es natürlich nicht die Konsultation ersetzen. Aber wie gesagt, besser wie nix, ne?
Besser als wie nix.
Besser als wie nix. Außerdem kann man noch sagen, es gibt auch eben für die Vermittlung von PsychotherapeutInnen Dringlichkeitscodes. Das gilt nicht nur für Fachärzte, sondern eben auch für die PsychotherapeutInnen. Felix hat es ja schon gesagt, Vermittlungsquote ist jetzt nicht optimal, aber man kann es auf jeden Fall mal versuchen mit einer Überweisung dementsprechend. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich immer das Problem, glaube ich, wenn man halt gerade in der Situation ist und Hilfe braucht, man muss halt einfach die Leute abtelefonieren oder am besten vorbeigehen. Einfach den Fuß mal in die Tür bringen. Und unter Umständen hat man ja auch einfach Glück, muss man ganz ehrlich sagen. Und es springt mal irgendjemand ab. Oder es ist eine Therapie gerade mal früher zu Ende gegangen. Auch dann kommt man vielleicht früher dran.
Und wenn man sich gerade auf der Suche nach einem Termin befindet, dann muss man eine Sache, muss man darauf achten. Und zwar, was auch ganz häufig angeboten wird, ist Psychotherapie durch HeilpraktikerInnen. Und hier gab es sowohl einen interessanten Beitrag von der Tagesschau von vor ein paar Jahren und auch einen Beitrag, einen Videobeitrag von einer Recherche, von einer Recherchegruppe auch von der ARD, die wir euch gerne mal verlinken werden. Und zwar wird hier von einer Anmaßung an Kompetenzen gesprochen. Und zwar erfreuen sich die Psychotherapeuten oder die Psychotherapie durch HeilpraktikerInnen einer insbesondere seit der Covid-Pandemie an besonderem Zulauf. Hier werben die Heilpraktiker halt häufig mit wirksamen Heilmethoden und geben an, das System zu entlasten. In der Realität zumeist werden halt dann nicht wirksame Behandlungsmethoden angeboten, die im schlimmsten Fall dann auch noch zu einer Chronifizierung beitragen können. Also von daher, das muss man mit Vorsicht genießen. Ich sage nicht, dass jeder da schlechte Arbeit macht, aber man muss einfach aufpassen, weil das eben keine studierten Psychologen oder PsychotherapeutInnen sind. So, jetzt, Julia, haben wir schon ganz viel gesprochen, aber wir freuen uns heute mal auf eine langjährige Freundin von mir und auch eine ehemalige Klassenkameradin, also die kennt mich wahrscheinlich auch psychisch schon besser als die meisten anderen, die hier zuhören, und viel Spaß damit. Dann darf ich ganz herzlich im Podcast willkommen heißen meine langjährige Freundin, wie eben schon angekündigt, ehemalige Klassenkameradin und Psychotherapeutin Marlene Tentscher, die uns jetzt live aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo, wie du gesagt hast, aus Berlin, und schön, ja, das mit euch beiden machen zu können. Das ist auf jeden Fall aufregend. Du hast ja schon gesagt, wir kennen uns aus der Schule. Wer hat's gedacht, dass wir hier heute zu dritt zusammensitzen und eine Folge in eurem Podcast schneiden? Freut mich auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr eine Folge zu diesem Thema macht.
Ja, wir freuen uns erst, das kann ich dir sagen, liebe Marlene. Dann fangen wir doch mal ganz einfach an und du darfst dich erstmal unseren HörerInnen vorstellen, zu deiner Person ein bisschen was über deine Karriere erzählen.
Ja gut, meine Wege haben wie bei euch im schönen Darmstadt angefangen. Da komme ich gebürtig her und war dann zum Studieren in der Nachbarschaft in Frankfurt am Main an der Goethe-Universität. Habe da einen Bachelor und Master gemacht, hatte das Glück, an die einzige staatliche Universität zu sein, die noch einen psychoanalytischen Lehrstuhl hat und da irgendwie auch die ganze Bandbreite an Richtlinienverfahren irgendwie kennenlernen zu dürfen. Denke auch, dass das was ist, was mich geprägt hat. Habe mich dann nichtsdestotrotz für die Verhaltenstherapie entschieden und noch in Frankfurt meine Ausbildung begonnen. Genau, dadurch läuft man ja verschiedenste Stationen, durfte dann verschiedene hessische Krankenhäuser von innen kennenlernen, habe auf verschiedenen Stationen mit verschiedenen Schwerpunkten gearbeitet und ja, dann hat mich das Leben, kann man so sagen, nach Berlin rausgerufen und habe dann dort meine Ausbildung zur Psychotherapeutin zu Ende gemacht und im Jahr, wie lange ist es ja jetzt, 2022, approbiert und seitdem arbeite ich in so einem Mischmodell, dass ich 2 Tage in der Woche selbstständig in eigener Praxis bin und 3 Tage an der TU Berlin in der psychologischen Beratungsstelle für Studierende im Einsatz.
Vielleicht kann man da direkt schon mal einhaken. Und zwar, wir haben ja auch unseren HörerInnen schon im ersten Teil ein bisschen was über die Ausbildung erzählt. Das hat sich ja über das neue System oder die neuen Gesetzgebungen, die 2020 in Kraft getreten ist, ein bisschen geändert. Du hast es ja noch nach dem alten System gemacht. Wie lange hat das bei dir insgesamt gedauert, diese Weiterbildung zum approbierten oder zur approbierten Psychotherapeutin?
Genau, die hat bei mir tatsächlich glatt 3 Jahre gedauert. Das ist so das Minimum, was in der Verhaltenstherapie oder auch in den anderen Therapieverfahren möglich ist. Das kann sich bis zu 5, 6 Jahren auch dann noch on top auf das Masterstudium strecken.
Kannst oder willst du da auch was zu den Kosten sagen? Weil wir haben auch unseren HörerInnen schon ein bisschen ausgebreitet, dass es ja sehr teuer werden kann.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr teure Angelegenheit und ist auch ein Punkt, den ich sehr wichtig finde zu erwähnen, dass das System da im Grunde genommen ja selektiv oder auch in gewisser Weise diskriminierend in Bezug auf den sozioökonomischen Status ist, weil das einfach sehr ja ein sehr langwieriger und teurer Weg ist, diesen tollen Beruf zu erlernen. Und ich zum Beispiel ja das große Glück hatte, dass ich Eltern habe, die mich unterstützen können und auch wollten in der Zeit. Das haben andere aber nicht. Und es ist, wie gesagt, eine große finanzielle Last, wenn du jetzt so nach Zahlen fragst, das ist auch unterschiedlich, je nach Therapieverfahren, was man wählt. War auch ein Grund, warum zum Beispiel die Psychoanalyse, obwohl ich es eine sehr spannende Richtung finde, für mich nicht in Frage kam. Jetzt als Beispiel Verhaltenstherapie kann man eigentlich so von Kosten zwischen 15.000 und 25.000 Euro rechnen, ne, die man da investiert, zum Beispiel für Theorieausbildung, Supervision, ja, den Selbsterfahrungsanteil. Krass. Genau, und man verdient natürlich auch in der Zeit, also in diesen praktischen Tätigkeiten gibt es da dann auch ein Plus, was wieder reinkommt, aber ne, so als Rechenbeispiel, das ist je nach Ort und Institut unterschiedlich, aber dann, ne, kann man vielleicht ausgehen von einem Plus von 10.000 Euro, was sich aber erstreckt über 3 Jahre, in denen man ja auch irgendwie gelebt und gegessen und gewohnt, ja, haben muss. Also.
Ja. Du hattest ja schon erwähnt, dass die Goethe-Uni da diesen psychoanalytischen Schwerpunkt oder Lehrstuhl auch noch hatte. Hat es dich denn schon immer in die Patientenversorgung gezogen oder hattest du auch mal mit dem Gedanken gespielt, anders tätig zu werden?
Also ich bin das Studium schon angetreten, tatsächlich immer mit dieser Idee, auch in der Patientenversorgung zu arbeiten. Also dieses klassische Bild, was man dann ja irgendwie, oder was, denke ich, viele Personen oder dann auch Interessierte von der Psychologie und später im Therapiebereich haben. Und das hat sich tatsächlich mit meinem ersten Praktikum im Studium, den ich auch schon im klinischen Bereich gemacht habe. Da war ich in einem sehr tollen Haus, was irgendwie sehr menschenzugewandt und ein sehr schönes einfach Programm hatte, und tatsächlich der Ort fand ich zum Gesundwerden, und da habe ich irgendwie schon gespürt, dass ich da in diesem Bereich zu Hause bin und irgendwie am richtigen Ort, und es hat sich tatsächlich seitdem auch nie für mich in Frage gestellt, oder ja, ich habe daran nie gezweifelt und fühle mich da sehr, sehr wohl mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, obwohl trotz der Länge und trotz der Hindernisse, die wir irgendwie gerade zu Ausbildungszeiten angesprochen haben.
Vielleicht dann nochmal eine anschließende Frage. Behandelst du jetzt auch Kassenpatienten oder bist du nur privat tätig?
Ich behandle tatsächlich genau alles, kann man in dem Sinne platt sagen, weil ich eigentlich vom Status her bin ich in einer Privatpraxis, also ein One-Woman-Unternehmen, kann man so sagen. Muss man sich bei uns im Bereich ein bisschen anders vorstellen als bei euch, ne? Ärztliche Praxen dann oft mit Empfang und mehrerem Personal und sowas. Also bei uns ist das oft auf uns selber dann beschränkt, und in dem Sinne, ne, wäre das quasi die erste Gruppe, die zu mir kommen kann, PrivatpatientInnen und SelbstzahlerInnen. Aber da ich so einen Selektivvertrag mit einer bestimmten Krankenkasse habe, kann ich auch gesetzlich Versicherte zum Glück auch mitbehandeln. Und ich weiß nicht, ob ihr da schon was zu gesagt hattet, aber es gibt ja auch das sogenannte Kostenerstattungsverfahren, was ein bisschen so als Pflaster auf die Versorgungslücke etabliert wurde, und über dieses Kostenerstattungsverfahren können auch PsychotherapeutInnen in Privatpraxen auch gesetzlich Versicherte behandeln und therapieren.
Weil du es gerade angesprochen hattest mit dem Selektionsvertrag, wir hatten eben schon erwähnt, dass es super schwierig sein kann unter Umständen, gerade als Kassenpatient jemanden zu finden, der einen noch für eine neue Therapie aufnimmt. Funktioniert es dann so mit dem Selektionsvertrag, dass dann die Krankenkassen auch unter Umständen auf dich zukommen und sagen, wir haben hier einen Patienten bei dir in der Nähe, wie sieht's aus, kannst du den aufnehmen?
Ja, also ich bin, ich habe diesen Selektivvertrag mit der Bahn BKK, und das ist einfach eine Krankenkasse, die in meinem Eindruck nach sehr stark auf das Thema mentale Gesundheit gesetzt hat und da sehr viel in dem Bereich macht und auch diese Versorgungslücke erkannt hat und eben diese Selektivverträge mit PsychotherapeutInnen in Privatpraxen macht, weil es ist nämlich nicht unbedingt so, vielleicht auch teilweise, ne, dass es zu wenig PsychotherapeutInnen gibt, sondern auch klar einfach zu wenig Kassensitze und deswegen zu wenig Abrechnungserlaubnis. Da mit den Großteil an in Deutschland gesetzlich Versicherten auch arbeiten zu können. Und in den Bereich ist die Bahn BKK halt reingegangen und macht auch, zu deiner Frage zurückkommen, die haben auch so einen individuellen Suchservice, wo man sich quasi melden kann und dann werden wir als PsychotherapeutInnen auch teils kontaktiert, beziehungsweise die kriegen Listen ausgehändigt von Personen, die diesen Selektivvertrag haben und können sich da melden. Also da in dem Bereich funktioniert die Vermittlung gut und ich rate das tatsächlich auch Therapiesuchenden an der Uni, wo ich ja auch arbeite, ne, oder gerade wenn vielleicht jemand sich kassentechnisch orientiert, ist es dann auch oft eine Kasse, die ich zum Beispiel empfehle, weil man darüber dann relativ gut einen Therapieplatz kriegt.
Ja, das ist ja sehr gut, dass es solche Angebote gibt, beziehungsweise sich die Krankenkassen da schon ein bisschen selber Gedanken gemacht hat, weil das große und ganze Bild, was uns ja so ein bisschen begegnet ist, ist ja eher, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen versuchen, das eher runterzuschrauben, das Angebot, und sagen, der Mangel ist ja gar nicht so groß, wie er ist. Wie nimmst du denn den Termindruck für die PatientInnen wahr?
Also insgesamt auf jeden Fall hoch. Ne? Wir sind leider weit weg davon, dass man irgendwie sagen kann, mir geht es sehr schlecht, ich suche mir Hilfe und dann gucke ich mal irgendwie kurz und suche mir meine Wunschtherapeutin, meinen Wunschtherapeuten aus und kriege da einen Termin. Ich glaube, ne, dass die Zahlen so offiziell irgendwie sich im Bereich 4 bis 6 Monate Wartezeit befinden. Ich persönlich merke in der Praxis die volle Bandbreite. Also es gibt Personen, die schreiben mir E-Mails und sagen, ne, ich bin schon seit einem Jahr verzweifelt auf der Suche. Ich habe auch manchmal Personen, die sagen, sie sind jetzt die erste Therapeutin, die ich angeschrieben habe. Da ist es, glaube ich, tatsächlich auch manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber ich finde es auch wichtig zu sagen, ne, dass es da natürlich auch Unterschiede gibt. Ne? Zum Beispiel Nicht-MuttersprachlerInnen in Deutschland haben es sicherlich signifikant schwieriger. Und ich befürchte oft auch, dass eigentlich Menschen, die schwerer erkrankt sind und eigentlich dringender eine Therapie bräuchten, schwerer an einen Therapieplatz kommen, weil man diese Suche tatsächlich, ich vergleiche das hier oft so ein bisschen mit dem Berliner Wohnungsmarkt, wer systematisch die Suche angeht, erhöht die Chancen, was zu finden. Und das muss man sich mal vorstellen, ne? Wenn man schwer depressiv ist, vielleicht gerade eine psychotische Phase hat, unter Panikattacken leidet und dann irgendwie 40, 50 TherapeutInnen anschreiben soll, die dann teilweise nicht antworten, antworten, dass sie keinen Platz haben, ne? Was dann ja auch emotional was mit einem macht, wenn man da zurückgewiesen wird. Also insgesamt definitiv angespannte Lage, ja.
Ja, das ist einfach nur komplett verrückt, muss man sagen, auf was für eine oder was für ein Engpass wir da schon zugesteuert sind, und es wird einfach immer noch schlimmer, hat man das Gefühl. Riskieren wir hier nicht einfach auch durch eine verzögerte Behandlung psychische Probleme oder in Behandlung der psychischen Probleme eine Chronifizierung von den Erkrankungen oder ein schlechteres Outcome am Ende? Wie bewertest du das als Therapeutin?
Ja, absolut, ganz klar. Ne? Je länger man, kann man sich ja vorstellen, je länger man mit einer Symptomatik irgendwie alleine bleibt und die unbehandelt bleibt, desto höher das Risiko, dass sich das auch verschlimmert. Ne? Und das sind ja oft Leute, die sich aus guten Gründen irgendwie auch zu diesem nicht immer einfachen Schritt, sich Hilfe zu holen. Und wir haben ja in unserem Bereich auch noch irgendwie keinen geringen Grad an Stigmatisierung leider. Und die sich dann irgendwie diese Entscheidung für sich getroffen haben, würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie das riskieren. Und ich kriege das auch in diesem Kostenerstattungsverfahren mit den gesetzlichen Krankenkassen mit. Und das ist schon was tatsächlich sehr verärgert, weil eine Psychotherapie in Deutschland ja zum Katalog der gesetzlichen Krankenversicherungen gehört. Dieses Kostenerstattungsverfahren ja auch aufgesetzt wurde, um Hilfesuchende besser zu versorgen, und die Krankenkassen dann doch sehr viel tun, um unsere Anträge für Menschen mit erwiesenen psychischen Erkrankungen doch abzulehnen, ne, und immer wieder Schlupflöcher finden oder immer Neuregelungen aufsetzen, um das dann versuchen abzuwehren. Das Ding ist, sie schmeißen ja die Menschen damit eigentlich nur wieder in den Orbit. Sie sind dadurch ja nicht gesund. Ne? Und da haben wir die unglückliche Situation, dass es in diesem Kostenerstattungsverfahren dann eigentlich zum Beispiel schon ein Match gibt. Also ich habe einen freien Platz. Es gibt eine Person, die sucht einen freien Platz. Wir haben uns eigentlich schon verständigt. Ich habe die Qualifikation. Die andere Person hat die psychische Erkrankung, die als Diagnose irgendwie ja für die Krankenkassen natürlich notwendig ist. Und die Krankenkasse sagt, um generell einfach Kosten zu senken, sagt er nein. Obwohl wir ja genau auch, das muss man auch nochmal sagen, es sind ja auch dieselben Honorare, ne? Und genau dieselbe Leistung und genau dieselbe Behandlung, die von einer Person mit Kassensitz angeboten wird.
Hast du denn den Eindruck jetzt, wenn sich dieses Kostenerstattungsprinzip so schwierig gestaltet, dass auch KollegInnen von dir unter Umständen gar keine Kassentermine aus dem Grund dieser auch Hürde für den Therapeuten anbieten? Und dann lieber sagen, okay, ich behandle lieber Privatpatienten, weil es halt für mich auch einfach von der Bürokratie her einfacher ist?
Also ich behandle lieber PrivatpatientInnen, das kenne ich jetzt bei uns im Bereich wirklich wenig. Das ist mir persönlich auch immer wichtig, wenn ich so sage, ich habe irgendwie eine Privatpraxis. Das hat ja so im allgemeinen Volksmund kann das ja auch ein gewisses Geschmäckle haben. Ne? Das ist bei uns dann nicht oft der Fall, weil man jetzt explizit mit den privaten Krankenkassen zusammenarbeiten will, sondern eher, weil es eben diese Kassensitze gar nicht so leicht zu bekommen sind. Ne? Also gerade in Großstädten sind die hart umworben. Ich würde mit meinem Approbationsalter zum Beispiel hätte ich aktuell noch gar keine guten Chancen darauf. Auch da muss man wieder die hohen Kosten anführen. Also wir müssten dafür auch 80.000 Euro zahlt man mittlerweile, glaube ich, in der Großstadt für einen vollen Kassensitz. Genau, und für mich jetzt auch noch mit zwei Jobs, was bei uns im Bereich auch nicht selten ist, gibt es, abgesehen davon, dass ich keine guten Chancen hätte, einen zu bekommen, auch aktuell dann wenig Anreize, ne, aufgrund der hohen Kosten. Und da es eben, wie ich eben erwähnt habe, ja doch auch Möglichkeiten gibt, auch ohne Kassensitz gesetzlich Versicherte auch mitzubehandeln.
Also ist der Wille eigentlich schon da, aber die meisten TherapeutInnen bekommen einfach so viele Steine in den Weg gelegt, dass sie dann gar nicht am Kassensystem teilhaben können, ist dann eher so die Message.
Würde ich sagen, absolut. Ja. Ne? Also für mich ist das auch total erstrebenswert. Ich will irgendwie nicht nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe irgendwie eine Behandlung anbieten können, sondern da gerne die Bandbreite der Gesellschaft und irgendwie Lebenssituationen und Geschichten auch gerne irgendwie in meiner Praxis haben. Genau, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass viele von meinen KollegInnen natürlich auch im Kassensystem und mit Kassensitzen arbeiten. Und ich glaube, dass dieses Modell, was ich jetzt fahre, wäre meine Vermutung, ne, dass das auch gerade, habe ich auch viele FreundInnen in Berlin, die das ähnlich machen. Ich kann mir vorstellen, dass das im ländlichen Raum seltener ist, wo aber auch die Versorgungslage dann, da das dann nicht zur Verfügung steht, auch nochmal dünner ist und dann das noch schwieriger ist, wahrscheinlich einen Therapieplatz zu bekommen.
Das ist ja auch einfach nur doppelt bescheuert, wenn man sich anguckt, wie, also prozentual, wir haben es vorhin auch mal kurz verglichen, es sind ungefähr 60-65% der PsychotherapeutInnen kassenärztlich tätig im Vergleich zu den Ärzten, die ambulant tätig sind, wo es 85-90% sind. Also es ist ja ganz klar, dass da der Bedarf einfach höher ist, allein schon, wenn man sich die Zahl oder Anzahl der Menschen anguckt, die in dem System arbeiten. Also ist ja nicht so, dass da mehr Privatpatienten rumlaufen, die mehr psychische Probleme haben. Also wenn die Leute auf jeden Fall Probleme haben, einen Termin zu finden, dann ist es natürlich so, dass sie sich Alternativen häufig suchen oder auch suchen müssen. Wie bewertest du denn die Psychotherapie von Heilpraktikern?
Ja, das ist was, wo ich eigentlich von abraten würde. Genau, oder der Begriff psychologische Psychotherapeutin oder auch ärztlicher Psychotherapeut ist in Deutschland ja aus gutem Grund irgendwie ein geschützter Begriff und dahinter stehen diese 8 Jahre lange Ausbildung und Erwerb von Wissen, von der wir ja vorhin gesprochen haben. Und diese Art von Ausbildung gibt es halt im Heilpraktikerbereich nicht. Ich habe mir das auch nochmal so zu Gemüte geführt. Ne? Und das ist, da steht ja oft eigentlich nur so Voraussetzungen dahinter, dass man irgendwie ein bestimmtes Alter haben muss, in Deutschland gemeldet sein muss, diese Prüfung beim Gesundheitsamt abgelegt haben muss. Und ich denke, dass das sicherlich auch ein Berufsstand ist, wo es Menschen gibt, ne, die irgendwie super zuhören können, die sehr wohlwollend sind, die ja da vielleicht auch unterstützend eingreifen und auch sicherlich einige der Methoden vermitteln, die jetzt eben auch im psychotherapeutischen Bereich angewandt sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Titel Psychotherapeut dann halt auch mit einer gewissen Behandlungsqualität einhergeht oder auch Schutz vor potenziell schädlichen Maßnahmen und dass gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen oder auch schwereren psychischen Erkrankungen würde ich von Besuch bei HeilpraktikerInnen abraten tatsächlich.
Ja, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung, würde ich sagen. Das haben wir auch im medizinischen Kontext ja schon mal beleuchtet. Das ist einfach, glaube ich, ein generelles Problem, auch ein bisschen in Deutschland, das Heilpraktikertum. Und das sieht man auch nochmal in Bezug auf die Psychotherapie. Jetzt haben wir ja noch eine andere Sache, die im Kommen ist, und zwar auf der einen Seite die künstliche Intelligenz und auch die digitalen Gesundheitsanwendungen, die ja schon auch im psychotherapeutischen Bereich Einzug gefunden haben. Da gibt es ja mittlerweile 25 Apps, haben wir, glaube ich, gesagt, die auch zum Teil verschrieben werden. Hier haben wir auch eine Hausärztin heute dabei, die das auch schon gemacht hat. Und wie bewertest du das oder kannst du dazu was sagen? Hilft sowas, um Versorgungsengpässe zu schließen oder auch ein bisschen abzufangen?
Ja, ihr fragt jetzt natürlich gerade eine Person, die, Felix, du kennst mich ja auch im Privaten so technisch, sage ich mal, beim technologischen Fortschritt nicht so ganz auf der Höhe ist. Das muss ich, glaube ich, mal so vorneweg sagen, ne, dass aufgrund meiner eigenen eher gering ausgeprägten, vielleicht auch berufsbedingten, das betrifft vielleicht auch einige Kolleginnen, eher geringen Technikaffinität, ich jetzt tatsächlich keine Expertin im Bereich der DIGAs bin. Da ich nicht mit den GKV arbeite, verschreibe ich die auch tatsächlich nicht. Nichtsdestotrotz, was KI zum Beispiel betrifft, kriege ich das in den Praxen oder ich arbeite ja auch an der Uni mit vielen jungen Menschen zusammen und da ist es schon deutlich spürbar, dass wie das auch bei uns in den Bereich oder generell in den Bereich psychische Gesundheit reinschwappt, dass mir PatientInnen davon berichten, ne, dass sie zum Beispiel ihre Chatverläufe mit der Partnerin irgendwie mal dort die KI damit gefüttert haben und gefragt hat, was würde man da jetzt aus psychologischer Sicht zu sagen, ne, oder auch teils ja emotionale Gespräche immer mehr wie mit einem echten Gegenüber führen. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die ist nicht aufzuhalten, ja in keinem Bereich und schreitet voran und hat, das merke ich ja im Privaten, auch sicherlich viele, viele Vorteile. Also ich glaube, dass viele Menschen heute, anders als vielleicht noch vor 1-2 Generationen, auch sehr informiert sind, auch die jüngeren KlientInnen, die bei mir in Therapie sind, sich eigentlich sehr gut schon zu einem gewissen Grad auskennen mit Themen aus dem Bereich psychische Gesundheit und dass man durch KI natürlich auch sich viele Sachen einholen kann. Glaube, sollte da, egal in welchem Bereich, halt einen bewussten Umgang mit finden und sich auch immer bewusst sein, was KI ist und wie die funktioniert. Ich hatte jetzt auch schon so im Fernsehen von, ich glaube, in den USA von Klagen gehört, von Familienmitgliedern, von Personen, die sich suizidiert haben und das Leben genommen haben. Ne? Und irgendwie, wo dann auch rauskam, dass irgendwie da viel auch mit KI gesprochen wurde und einerseits glaube ich sehr hilfreich, andererseits auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen und auf die DIGAs nochmal zurückzukommen, glaube ich, dass die besonders ihre Stärken so im Bereich darin haben, was wir Psychoedukation nennen, also auch die Wissensvermittlung, was wir ja auch in Therapien häufig machen, also zum Beispiel, was ist eine Depression, woran zeigt die sich, vielleicht ein Screening-Test, das sind ja also Sachen, die kann zum Beispiel auch so eine App abdecken, ne? Oder dass man schon erstes Infomaterial bekommt, zum Beispiel Beobachtungsprotokolle zur Verfügung stellt oder für solche Bereiche wie Schlafprobleme, Schlafhygieneregeln, Entspannungsverfahren vermittelt bekommt, wenn es um Stresserleben geht. Also für all solche Sachen, denke ich, kann das ein sehr gutes, hilfreiches Zusatztool sein. Meines Wissens nach wird das ja auch unterschiedlich angewendet, ne, dass das für sich alleine stehen kann oder auch begleitend zu einer Therapie eingesetzt werden kann. Und zum Beispiel, um so eine Wartezeit auf Psychotherapie zu verkürzen, ne, wenn man jetzt sagt, ich habe vielleicht einen Platz, dass die Therapie kann erst in 3 Monaten starten, halte ich das für sehr sinnvoll, sich zum Beispiel, ne, für diesen Zeitraum schon mal mit einer bestimmten Thematik auch über so eine DIGA zu beschäftigen.
Genau, das hat, also mit dem Hintergrund habe ich das nämlich auch schon häufiger mal gemacht, wenn man halt gerade weiß, okay, jetzt akut kriegen wir keinen Platz, aber vielleicht um die Zeit zu überbrücken, kann man ja schon mal Entspannungsmechanismen erlernen zum Beispiel oder was du auch meinst, Schlafhygiene optimieren. Also dafür fand ich es auch mega, aber ich glaube, das kann man nochmal dazu sagen. Das sollte natürlich nicht nochmal eine professionelle Konsultation ersetzen. Weil ich glaube, auch da ist es unter Umständen fürs ärztliche Setting unter Umständen auch gar nicht so einfach, manchmal das genaue Problem zu identifizieren. Aber man muss auch sagen, ne, du hast ja auch gesagt, vor allem die jüngeren Menschen sind eher empfänglich für, ja, digitale Gesundheitsanwendungen zum Beispiel. Was auch immer zur Sprache kommt, ist nämlich, häufig werden dann auch nur Gruppentherapien angeboten, weil Einzeltherapien dann noch schwieriger zu finden sind. Auch da ist es, glaube ich, so ein bisschen abhängig davon, was man für ein Typ ist, was man vielleicht auch für ein Problem hat, ob man sich wirklich in eine Gruppentherapie dann begeben möchte. Wir hatten in unserem Eingangsteil schon erwähnt, dass die gesetzlichen Krankenkassen jetzt die Gruppen oder die Effizienz von Gruppen- und Einzeltherapien auf eine Ebene stellen. Wie siehst du das?
Also ich würde einfach sagen, das sind zwei tolle Formate, ne, die beide ihre Berechtigung haben. Ist einfach, wie man sich vorstellen kann, ein anderes Setting. Das eine 1:1, das andere dann ja eingebettet in eine Gruppe. Wie du eigentlich schon angesprochen hast, ne? Also ich glaube, das kommt sehr stark auf die Fragestellung an, vielleicht auf die Grunderkrankung, mit die einer Person kommt, dass ich zum Beispiel denken würde, jemand mit einer komplexen Traumatisierung würde ich jetzt weniger in der Gruppe sehen. Ich kriege auch immer wieder mit, zum Beispiel in der Beratungsstelle an der Uni, ne, dass Personen, die zum Beispiel schüchtern sind, ne, wo soziale Ängste irgendwie eine Rolle spielen, dass die vor Gruppe auch zurückschrecken und und irgendwie sagen, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie, ne, will ich mich darum um irgendwie meine Probleme kümmern und muss mich da öffnen, jetzt soll ich das irgendwie auch noch auf so einer Plattform tun, für die das gar nicht in Frage kommt. Ich habe aber in vielen Kliniken unterschiedliche Gruppen geleitet und ist auch auf jeden Fall was ich umgekehrt auch sehr empfehlen kann, ne? Weil Gruppentherapie auch Effekte bietet, die Einzeltherapie überhaupt nicht leisten kann, ne? Weil man eben nicht einfach dieses Therapeutin-Patientin-Verhältnis hat, sondern da eben mehr Menschen mit in einem Raum sind, die einen Feedback geben. Ein sehr großer Effekt von Gruppentherapien ist, denke ich, auch das geteilte Erleben, also nicht eine Therapeutin, die mir irgendwie gegenübersetzt, sondern vielleicht noch andere Menschen, ich sage jetzt zum Beispiel mal mit einer Suchterkrankung, die vielleicht ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht haben, die mir vielleicht Tipps geben können, die sich gut in mich einfühlen können, ne? Dass da auch diese Gruppenzusammengehörigkeit ein großer, nicht zu unterschätzender Effekt ist.
Ich glaube, die gesetzlichen Krankenversicherungen haben da einfach wieder das klassische Äpfel mit Birnen vergleichen Prinzip verwendet. Aber das sind ja einfach zwei unterschiedliche Therapieformen, die beide ihre Daseinsberechtigung haben und auch beide individuell einfach zu verordnen sind. Ich denke, das kann man so zusammenfassend vielleicht nochmal sagen. So, Marleen, jetzt darfst du natürlich unseren HörerInnen auch noch was mit auf den Weg geben. Zu guter Letzt hat jeder Gast bei uns nochmal die Chance, in eigener Sache sozusagen einen Appell nochmal an die Hörerschaft zu richten oder eine Take-Home-Message zu formulieren. Hast du da noch was für uns?
Naja, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und ne, wir bekommen auch immer so angesichts der gesellschaftlichen und ja, politischen Bewegungen kommen auch bei uns im Bereich immer mal wieder Schreckensnachrichten, nenne ich das jetzt mal rein, dass zum Beispiel die Behandlungskontingente, ne, also wir arbeiten ja mit solchen Formen wie Kurzzeittherapie, Langzeittherapie, dass da die Dauer der Therapie immer weiter runtergekürzt werden muss und dass unter diesem Kosten- und Spardruck da auch immer mehr die Richtung hingeht zu besonders kurzen und dann auch als effektiv angepriesenen Formaten. Ich denke, dass das bei uns im Bereich leider nicht die Art von Erkrankungen sind, die sich auf der Speed-Taste in 5-6 Sitzungen einfach mal so beheben lassen. Und ja, hoffe da einfach, dass bestimmte Fortschritte, ne, oder auch Errungenschaften, die im Bereich der Psychotherapie über Jahrzehnte irgendwie aufgebaut werden, jetzt in den kommenden Jahren nicht wieder weggenommen oder zunichte gemacht werden. Die letzte Nachricht in dem Bereich, die jetzt reinkam, ist, dass der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen irgendwie so eine Zahl in den Raum geworfen hat, ne, dass die Honorare um 10% gekürzt werden sollen oder dass das eine Idee ist, was eine hohe Zahl ist und was klar ohne Frage dann erstmal für unseren Berufsstand irgendwie sehr schade wäre, aber was halt auch wirklich die wirtschaftliche Existenz von einigen Praxen ja in Not bringen würde und dann halt auch ganz klar auf die Versorgungslandschaft und auf den Rücken der psychisch erkrankten Personen im Grunde genommen ja, dem zulaste fallen würde. Und da hoffe ich einfach, ne, so da, wie ich quasi das auch beruflich angefangen hat, dass das, muss man leider so pessimistisch sagen, dann jetzt auch in nächster Zeit keine rapiden Verschlechterungen oder Rückschläge irgendwie bereithält.
Dann hoffen wir alle gemeinsam mal auf das Beste, würde ich sagen, und auf einen Platz für die Psychotherapie in Zukunft, auch in unserer Gesellschaft und politisch sowieso. Und bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich fürs Interview, liebe Marlene, und senden nochmal Grüße nach Berlin.
Ja, danke euch für die Einladung und dass ihr der Psychotherapie einen Raum als Ärztinnen in eurem medizinischen Podcast gegeben habt. Das ist eine sehr schöne Sache.
Das war doch ein schönes Interview, liebe Julia.
Auf jeden Fall. War auch echt mal spannend, nochmal die andere Seite auch kennenzulernen. Ne?
Auf jeden Fall. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Marlene Tentscher. So, jetzt gucken wir aber nochmal kurz auf die Verbesserungsvorschläge bzw. Take-Home-Messages. Wir haben ja jetzt immer, wollen wir auch ein bisschen gucken, wer gewinnt denn aktuell von dem Missstand oder von den aktuellen Problemen. Da muss man ganz klar sagen, auf der einen Seite natürlich die HeilpraktikerInnen, die von der Verzweiflung von den Menschen profitieren, die nach Hilfe suchen. Auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen, die ja zwanghaft versuchen, irgendwie Geld zu sparen und sich den Mangel versuchen, schön zu reden, anstatt vernünftig gegenzusteuern. Und wer verliert?
Ja, ganz klar erstmal an erster Stelle unsere PatientInnen, die natürlich keine Plätze kriegen, obwohl wir nachweisen konnten, dass es einen erhöhten Bedarf gibt. Und dann leider Gottes eben auch die TherapeutInnen, die nach dem 2020 in Kraft getretenen Reformgesetz jetzt studiert haben und ja, die Ausbildung nicht weiter vorantreiben können, weil sie eben nicht finanziert wird oder
genauso scheiße bezahlt werden wie
genau,
vorher.
Genau, massiv Steine halt in den Weg gelegt bekommen.
Genau.
Genau, was heißt bezahlt wird?
Ja.
Nicht bezahlt wird.
Also sie kriegen dann genauso viel wie ein PJler, wenn sie Glück haben. Ja. Aber das ist ja ein anderes Thema.
Nur noch längere Zeit, ne? Ja, PJ ist ja wenigstens ein Jahr, ja. Ne? Aber das sind ja mehrere Jahre leider.
Ja. Gut, was wollen wir uns noch mit nach Hause nehmen, in meinen Täschlein einpacken? Und zwar, dass es hier ein massives Problem gibt, glaube ich, ist uns jetzt allen mehr als deutlich geworden, auch wenn uns häufiger auch mal in dieser Folge zum Lachen zumute war. Generell positiv ist natürlich, dass es schon Bewegung gibt und zum Teil Effekte von Reformen auch einfach noch nicht absehbar sind. Unterstützend begleiten können natürlich auch unsere guten alten digitalen Gesundheitsanwendungen eingesetzt werden, um Wartezeiten zu überbrücken, vorausgesetzt man weiß, was die Leute haben, also wenn jemand schon mal vorbehandelt wurde. Es gibt Möglichkeiten, um schneller an einen Termin zu kommen, auch wenn das leider noch nicht innerhalb der festgesetzten Fristen klappt. Und jetzt kommt noch Julias finaler Tipp aus der Hausarztpraxis.
Was ich sehr, sehr gut fand, viele PatientInnen haben auch mal Eigeninitiative gezeigt und davon berichtet, wie sie einfach mal bei den Krankenkassen unter Umständen angerufen haben. angerufen haben, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass sie keine Termine kriegen und was sie jetzt mit ihrem Problem machen sollen. Und auch da haben halt die unterschiedlichsten Krankenkassen tatsächlich Hilfestellung geleistet, entweder tatsächlich persönlich bei der Terminvermittlung nochmal nachgeholfen oder auch krankenkassenspezifische Angebote auch nochmal zur Verfügung gestellt. Ne? Auch da, also die Krankenkassen haben individuelle Sonderleistungen, von denen man nicht unbedingt weiß, wenn man davon nicht betroffen ist. Aber auch da gibt es zum Beispiel Online-Beratungen oder eben nochmal den Verweis eben auf diese DIGAs. Also egal, ob es jetzt ein psychisches Problem ist oder vielleicht auch ein körperliches Problem, was ihr mal habt, fragt doch einfach mal bei eurer Krankenkasse nach, ob die euch da nicht entsprechende Leistungen dann zukommen lassen kann.
Ich würde an dieser Stelle einfach nur noch sagen, dass wir auch diese Woche wieder gelernt haben, dass ein Missstand kein Grund sein muss, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern bei genauer Betrachtung eine Chance für Verbesserung. Also, wenn du dich nicht an Missständen verbrennen willst und scharf bist auf Veränderungen, dann schalte auch in 2 Wochen wieder ein. Oder hör dir eine alte Folge an.
Zwischen Krankenhausdienst und Podcastproduktion bleibt immerhin Zeit für eine Kaffeepause.
Fake news, you know, it's just so, it's so fake.
Was allerdings kein Fake ist, ist eine Einladung unsererseits auch nochmal, die wir heute ganz herzlich aussprechen wollen. Ihr habt es vielleicht bei Instagram schon mal gesehen, da haben wir auch schon vor ein paar Wochen mal Werbung gemacht und zwar für eine Einladung zum Symposium vom Marburger Bund hier in Hessen. Da wird nämlich am 26. März in Frankfurt ein Austausch zur mentalen Gesundheit von ÄrztInnen stattfinden. Ich bin direkt involviert, Felix hat sich auch schon angemeldet und wir wollen euch vielleicht auch nochmal die Chance geben, euch auf den letzten Drücker einen Platz zu sichern. Ich kann euch versprechen, es wird sehr, sehr interessant. Worum geht's? Auf der einen Seite hatten wir ja zusammen mit der Landesärztekammer eine Umfrage zum Thema mentale Gesundheit von Ärztinnen geschaltet und da werden dann die Auswertungsergebnisse präsentiert, die auf jeden Fall gravierend sind, aber wie auch in unserem Podcast wollen wir dort dann auch gleich nochmal Best-Practice-Beispiele geben. Wir werden nochmal auf besondere Krankheitsbilder auch in Bezug auf die mentale Gesundheit bei Ärztinnen aufmerksam machen mit einem Impulsvortrag und auch über ein psychosoziales Unterstützungsangebot informieren, was man hier gut nutzen kann, sollte man doch mal Probleme auf der Arbeit haben, die eben im Zusammenhang stehen mit der eigenen mentalen Gesundheit. Also meldet euch an für das Symposium hier in Frankfurt am 26. März. Verlinkung seht ihr auch nochmal und Felix ist da, ich werde auch da sein und wir freuen uns, euch zu sehen.
Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine E-Mail zu schreiben an presse@mbhessen.de.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür.
Nein, vielen Dank für dein Engagement, liebe Joel, weil du das ja immerhin mit organisiert hast. Und da bestimmt einen großen Anteil dran hat, dass du wichtig kenne. Übrigens auch eine tolle Einladung geworden, die der Marburger Bund entworfen hat. Finde ich.
Ja. Soll ich noch eine kleine Filmempfehlung auch aussprechen? Für alle, die jetzt nicht zum Symposium kommen? Also ich weiß, Nein. Ihr kommt natürlich, die allermeisten wollen jetzt
also
kommen.
Also jeder,
aber
der weniger als eine halbe Stunde entfernt wohnt, der muss kommen.
Ist so. Pflichtveranstaltung. Gibt auch Snacks. Aber wenn du Lust hast, die Snacks doch eher auf der Couch zu genießen, dann kann ich euch noch einen Filmtipp geben bei Netflix, nämlich Long Legs, ist letztes Jahr erschienen, ist ein Thriller mit ziemlichen Horror-Vibes, also auch was für dich, Felix. Hat ein paar Gruselmomente drin. Letztendlich geht es um eine Ermittlung vom FBI, die versucht, einen Serienkiller zu stellen und dabei wird es ganz schön spooky und es gibt noch so einen kleinen Kult, der aufgedeckt wird und ja, ich möchte gar nicht so viel verraten, guckt euch Longlegs einfach an. Ich würde sagen, der Felix oder wird das ein oder andere mal auch so machen. Und du vielleicht auch.
Ja, ich habe gerade schon wieder dran gedacht, dass wir brauchen eigentlich mal so einen Jumpscare hier noch als auf dem Tab hier von dem Aufnahmegerät, dann können wir nochmal so einen kleinen Schreier mal loslassen im Podcast, wenn einem zum Schreien zumute ist.
Ja.
Naja. Wo mir auf jeden Fall nie zum Schreien zumute ist, ist bei unserem Instagram, ams-podcast, da erreicht man uns und kann uns eine Nachricht schreiben. Wir schreiben auch eigentlich immer zurück. Man kann sich auch mal ein Reel angucken. Julia ist ja sehr erfolgreich mit Blumen, die sie während eines Notarzteinsatzes gesammelt hat und da missverständlich erkannt wurde oder nicht erkannt wurde. Mhm. Wer noch einen Schritt weitergehen will, der kann uns natürlich auch eine E-Mail schreiben und zwar auf messerschneide@gmail.com und uns dort nochmal eine Anregung für eine neue Folgenidee vielleicht geben. Wir haben auf jeden Fall diesen Sommer einige neue Sachen mit euch vor und freuen uns auf unsere nächste Folge. Die erscheint am 2.4.2026 mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin bleibt euch nichts mehr anderes übrig, außer uns nochmal 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcasts oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens zu hinterlassen. Wir bleiben gesund, mental und körperlich.
Und sehen uns dann am 26. März auf unserem Symposium. I fly, you fly, we fly to the dreamland. It's our dream to be together forever, together forever. It's our dream to be together forever, together forever.